Ihr Lieben, Gottesdienst zu Zeiten von Corona. Plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. Covid-19 hat uns ausgebremst und wir spüren, wer wir eigentlich sind und wie schnell wir an unsere Grenzen kommen. Das Positive: Uns wurde und wird immer noch Zeit gegeben, uns zu besinnen, was ist wichtig und was nicht. Was trägt ein Leben und was nicht? Beim Nachdenken darüber kam mir der Ausspruch in den Sinn: Du bist mir ein schönes Früchtchen. Wenn man das zu jemandem sagt, dann doch, weil er etwas angestellt hat oder weil er ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das nicht zu akzeptieren ist. Der Ausdruck Früchtchen ist bei uns negativ besetzt. Dagegen sehen wir in Frucht etwas sehr Schönes. Bei Frucht stelle ich mir eine herrliche Weintraube vor, einen knackigen Apfel, saftige Birnen oder Nektarinen. Da läuft einem schon beim bloßen Gedanken das Wasser im Mund zusammen. Früchtchen oder Frucht? Dieser Vergleich ist mir beim Nachdenken über das Leben gekommen, verbunden mit der Frage: Bringt mein Leben gute Früchte hervor? Vielleicht sogar viele gute Früchte, sodass Gott sich an mir freuen kann. Oder bin ich in den Augen Gottes eher ein Früchtchen, das ihm ganz schön zu schaffen macht? Ihr Lieben, lasst uns heute über das Fruchtbringen nachdenken. Jesus wird uns dabei zur Hilfe, indem er sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Soweit unser Text für heute, Johannes 15, 1 bis 8. Wir haben es gehört: Es liegt Jesus daran, dass unser Leben Früchte hervorbringt, denn Frucht ist etwas Wunderschönes. Ein Leben, das Frucht trägt, ist ein gutes Leben. Es ist das eigentliche Leben. Da regt sich was, es reift, es wächst etwas heran, dass wir nur so staunen. Unser Leben ist auf Frucht angelegt. Blätter allein tun's da nicht. Denken wir an den Feigenbaum, mit dessen Früchten Jesus seinen Hunger stillen wollte. Er ging hin und fand nichts als Blätter vor. Welch eine Enttäuschung, nichts als Blätter. Ich lasse mich von Jesus in Frage stellen: Macht das mein Leben aus? Viel Blattwerk, aber keine Frucht? Ganz nebenbei: Frucht meint auch mehr als ein Blumenleben. Ich sage das deshalb, weil jemand die Ansicht vertrat, unser heimliches Ideal sei ein Blumendasein. Jeder möchte eine schöne Blume sein, also nicht Unkraut, sondern eine duftende Rose, eine Lilie oder eine Orchidee. Wir pflegen unser Image. Unsere Farben sollen leuchten, aber äußerer Schein ist eben nicht Frucht. Ich bleibe mal bei diesem Bild. Gott wollte uns nicht als Blumen in einem botanischen Garten, sondern als Reben in seinem Weinberg. Wo wir als Einzelne oder als Gemeinde nur blühen, haben wir unseren Sinn verfehlt. Jesus sagt nämlich nicht, nun blüht mal schön, sondern seid fruchtbar. Dieser Vorgabe Gottes wusste sich bereits Johannes der Täufer verpflichtet. Und so richtete er den Frömmsten seiner Zeit, also den Pharisäern und Sadduzäern aus, seht zu, dass ihr rechtschaffene Frucht der Buße bringt. Wenn nicht, bedenkt die Folgen. Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Naja, könnten wir sagen, das war Johannes der Täufer. Der hat nur Gericht gepredigt. Aber dann kam ja Jesus, die Liebe Gottes in Person. Richtig, dann kam Jesus, die Liebe Gottes in Person. Und dieser Jesus bemüht einmal mehr einen Feigenbaum als Beispiel. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Er kam und suchte Früchte an ihm und fand keine. Das sagte er zu seinem Weingärtner: Hör zu, 3 Jahre sind es nun schon, dass ich herkomme und an diesem Feigenbaum nach Früchten suche und finde keine. Also hau ihn um. Was soll er für nichts und wieder nichts den Boden aussaugen? Ihr Lieben, es geht immer um Frucht. Gott, der uns mit seiner ganzen Liebe umgibt, hat ein Recht darauf, sich bei uns an guten Früchten zu erfreuen. So sah es Johannes der Täufer, so sagte es Jesus, und diesem Motto folgte auch Paulus, nachdem ihm der auferstandene Jesus vor Damaskus begegnet war. Was tat er? Er bereiste Kleinasien und gründete Gemeinden. Diese Gemeinden verstanden sich nicht als Paradiesgärten, um hinter hohen Mauern die eigene Frömmigkeit zu kultivieren. Nein, lebendige Gemeinden sind Schulen für Fruchtanbau. Und so teilte Paulus der Gemeinde in Rom mit: Ich will euch aber nicht verschweigen, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert. Wozu wollte Paulus nach Rom kommen? Damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Auch hier wieder, es geht zutiefst um Frucht. Und so lautet jetzt die Frage: Was haben wir darunter zu verstehen? Von der rechtschaffenden Frucht der Buße haben wir bereits gehört, dass wir umkehren, wenn wir auf Abwegen sind oder uns in irgendwelchen Sargassen verrannt haben. Rechtschaffene Frucht der Buße heißt, wir geben es zu, wenn uns andere Dinge wichtiger geworden sind als Jesus. Wir bereuen das und bitten Jesus, neu mit uns anzufangen. Rechtschaffene Frucht der Buße heißt dann auch, wieder gut zu machen, wenn wir jemandem Schaden zugefügt haben. Rechtschaffene Frucht der Buße. Weitere gute Früchte finden wir unter dem Stichwort Früchte des Geistes, Galater 5, 22. Dabei geht es darum, dass wir zunehmen an Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es geht um unsere persönliche Entwicklung und Ausreifung als Christen. Hand aufs Herz. Wer könnte behaupten, da keine Defizite zu haben? Ich erschrecke manchmal über mich selbst, wie lieblos ich noch sein kann oder wie ungeduldig. Liebe, Geduld, Früchte des Geistes. In Epheser 5, Vers 9 lesen wir von der Frucht des Lichts. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Früchte des Lichts, Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Und so lasse ich mich fragen, ist Güte ein herausragendes Merkmal deines Lebens? Handelst du gerecht, selbst wenn dir dadurch Nachteile entstehen? Verstellst du dich, trickst du, taktierst du, spielst du anderen was vor oder weißt du dich unbedingt der Wahrheit verpflichtet? Bisher habe ich das Neue Testament bemüht. In den Psalmen bin ich auf eine Sache gestoßen, die unter wunderbarer Verheißung steht, die Gottesfurcht, Psalm 128. Glücklich ist der, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Du wirst die Frucht deiner Arbeit genießen. Du wirst glücklich sein und es wird dir gut gehen. Den Herrn fürchten. Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Eine wunderbare Frucht, die vielfachen Segen nach sich zieht. Zurück ins Neue Testament. Da ist von weiteren Früchten die Rede, an denen Gott sich erfreuen möchte. Zum Beispiel an der Frucht unserer Lippen. Dazu heißt es in Hebräer 13, 15, so lasst uns nun durch Jesus Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gott möchte, dass wir ihn loben, indem wir seinen Namen bekennen. Diesen wunderbaren Namen, Jahwe, ich bin der, der für euch da ist. Oder Immanuel, Gott ist mit uns. Oder eben Jesus, Heil, Rettung, Hilfe. Davon sollen wir reden. Das sollen wir bekennen. Und dass wir ihm letztlich all das Gute in unserem Leben zu verdanken haben. Die Frucht der Lippen. Ihr Lieben, ich kann gar nicht alles aufzählen, was die Bibel unter Frucht versteht. Zum Beispiel die Frucht guter Werke. Matthäus 5, 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eines möchte ich noch nennen, weil es Jesus ganz wichtig war, wenn es um Frucht geht, dass wir andere zu ihm einladen. Das können wir, indem wir von unserem Glauben erzählen, wie Philippus es getan hat. Als ihm aufging, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, lud er Nathanael zu diesem Jesus ein, komm und sieh. Oder denken wir an die Samariterin am Jakobsbrunnen. Sie war durch ihren Lebenswandel zur Außenseiterin geworden. Jesus gibt sich ihr als der zu erkennen, der Schuld vergibt und aus Sünde befreit. Da läuft sie in ihrer großen Freude los und ruft die ganze Stadt zu Jesus. Ihr Lieben, wenn uns das Herz überläuft und wir den Mund nicht mehr halten können über dem, was Jesus uns geworden ist, dann entsteht daraus Frucht für die Ewigkeit. Luther drückte es so aus, hast du das Evangelium, so musst du es bei deiner Seelenseligkeit auch bekennen. Es gehe hernach, wie es wolle. Ja, vielleicht ärgert sich jetzt jemand. Ständig habe ich zu bringen, im Geschäft, zu Hause, in der Gemeinde. Und nun soll ich auch noch missionieren. Gott sei Dank ist es nicht so. Wenn es um Frucht geht, werden wir nicht zu zusätzlicher Arbeit verdonnert. Frucht lässt sich auch nicht befehlen. Frucht wächst automatisch. Deshalb heißt es in Johannes 15, also in unserem Text ja auch nicht, wer sich anstrengt und tut und macht, der schafft es, sondern wer bleibt, der bringt Frucht. Das Geheimnis des Fruchtbringens liegt nicht in hektischem Aktivsein, sondern im Bleiben. Wir sollen bei oder besser noch in Jesus bleiben, der von sich sagt, ich bin der wahre Weinstock. Mich freut das, denn wenn Jesus der wahre Weinstock ist, dann muss ich nicht länger allen möglichen Lebensangeboten hinterher hecheln. Dann dürfen wir bei ihm zur Ruhe kommen. Und da wir ja in ihm bleiben und er in uns, bringen wir automatisch Frucht, ja sogar viel Frucht. Ihr Lieben, leider kenne ich mich mit Weinbergen nicht so aus. Aber ich habe mir sagen lassen, im Winter ist ein Weinberg ein trostloser Anblick. Da ragen nur ein paar Stecken aus der Erde, die wie abgestorben aussehen. Nichts erinnert an Leben. Aber dann wird es Frühling. Und dann kommt der Winzer und schneidet den Stock so, dass nur der Stamm und zwei Äste übrig bleiben. Die werden dann nach links und nach rechts hinausgebunden. Der Weinstock sieht jetzt wie ein Kreuz aus. Dann treiben die Säfte. An den Schnittwunden bilden sich kleine Tropfen, die zur Erde fallen. Der Weinstock blutet, sagen die Kenner. Schließlich schießen über Nacht so viele Zweige und Blätter hervor, dass der eigentliche Weinstock völlig darunter verschwindet. Ein wahres Wunder der Schöpfung, dieser Weinstock im Sommer. Ich bin der Weinstock, ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Wobei zunächst auch bei ihm alles trostlos aussah, wie beim Weinstock im Winter. Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, doch da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Jesus am Kreuz, seine Hände links und rechts hinausgebunden. Golgatha, ein trostloser Anblick. Aber dann eben, über Nacht bricht neues Leben hervor. Am Ostermorgen wird es wahr, ich lebe und ihr sollt auch leben. Plötzlich sprüht alles vor Leben. Und in dieser Sphäre, in diesem Machtbereich, in diesem Wirkungsbereich des Lebens dürfen wir heranwachsen und gedeihen. Eine Rebe an Jesus, dem wahren Weinstock zu sein, also mich entlastet das. Ich muss nicht länger eine Wurzel sein, die nach Wasser sucht. Und auch nicht der Stamm, der die ganze Tragkraft eben zu tragen, zu leisten hat. Nicht die Rinde, die zu schützen hat. Und erst recht nicht die Krone, die alles überragt. Als Reben, die am Stock bleiben, dürfen wir nehmen, was wir brauchen. Verstehen wir? Wir müssen nicht suchen, wir müssen nicht tragen, wir müssen nicht schützen, wir müssen nicht glänzen. Wir müssen nur in Jesus bleiben. Dann kommt die Frucht von ganz allein. In ihm bleiben, das heißt in seinem Wort bleiben, also die Bibel zu uns reden lassen. Denn wir brauchen diese helfende, weckende, tröstende und befreiende Stimme, die uns zuspricht: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Trotz eures Versagens, ihr seid schon rein. Ja, und dann halten wir mit Jesus die Verbindung, indem wir das Gebet nicht abreißen lassen. Wenn ihr in mir bleibt, so sagt Jesus hier, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. In Jesus bleiben und mit ihm reden, steht unter der wunderbaren Verheißung, dass wir erhört werden. Warum? Weil es dann Gebet im Namen Jesu ist. Und noch ein Gedanke. Stellen wir uns einen Weinberg vor, an dem sich überall saftstrotzende Zweige und hellgrüne Blätter zeigen. Aber plötzlich kommt der Weingärtner. Er sieht nicht nur die wachsende Pracht, sondern auch den Wildwuchs, der der Frucht den Saft stiehlt. Also weg damit, denn nur so können Trauben wachsen, die als Früchte einen Wert haben. Der Weingärtner schneidet ab. Eine jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr Lieben, hier wird nach unserem Wildwuchs gefragt. Nach Wildwuchs bei uns selbst und in der Gemeinde. Sind uns ja so mit der Zeit Dinge zugewachsen, die uns mehr und mehr beanspruchen, in Wahrheit aber Seitentriebe sind, die unsere Frucht verhindern? Wildwuchs, zwar schön anzusehen, aber eben keine Frucht. Muss Gott uns vielleicht deshalb manchmal hart rannehmen? Ein weiterer Gedanke. Im Weinberg liegen abgeschnittene Stecken auf der Erde. Diese sind völlig nutzlos. Ich habe mir sagen lassen, dass das Holz des Weinstocks zu nichts zu gebrauchen ist. Mit weiten Ruten kann man flechten. Buche eignet sich zum Schnitzen. Mit abgetrennten Reben aber ist nichts mehr anzufangen. Deshalb sammelt sie der Winzer und verbrennt sie in irgendeiner Ecke seines Weinbergs. Dieses Bild nimmt Jesus auf, wenn er sagt, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Ihr Lieben, wir Menschen, auch wir Christen, bilden uns viel auf unser Können ein. Ich mach das schon. Ich habe alles im Griff. Und wenn uns dann plötzlich die Luft ausgeht und wir mit unserem Latein am Ende sind, wundern wir uns. Dabei sagt Jesus doch ausdrücklich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Zumindest nichts, was Ewigkeit besäße, was Ewigkeitswert besäße. Ihr Lieben, freuen wir uns an Jesus. Bleiben wir an ihm dran oder besser noch in ihm drin. Und machen wir eine Liedstrophe von Charles Wesley auch zu unserer Bitte an Jesus. Dann vollende deine Werke, lass uns rein und heilig sein. Gib uns durch den Geist die Stärke, dir zu dienen, dir allein. Denn du gibst uns ja das Beste, jeder von uns ist dein Kind. Du lädst uns zu deinem Feste, dass wir ewig bei dir sind. Amen. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, du hast uns neu vor Augen gestellt, was der Sinn unseres Lebens ist. In Gemeinschaft mit dir zu leben und gute Früchte hervorzubringen. Wir danken dir, dass uns das nicht große Anstrengung abverlangt. Du selbst sorgst für gute Früchte bei uns, wenn wir nur an dir bleiben. Herr, wir bitten um einen wachen Geist, um offene Augen und ein weites Herz, dass wir Not lindern helfen, wo sie uns begegnet. Ja, mache uns zu deinem Werkzeug, dass wir uns nicht selbst genügen, sondern dir und deinem Namen Ehre machen, mit dem, was wir denken, reden und tun. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte uns einen Segen zusprechen. Gott segne dich mit Gesundheit, um dich am Leben zu freuen, mit Wohlstand, um teilen und helfen zu können, mit Kraft, um Fehler zu überwinden, mit Geduld, um nicht gleich aufzugeben, mit Mut, den Mund aufzumachen, mit Liebe, das Gute zu fördern, mit Glaube, um vertrauen zu können, mit Hoffnung, um die Zukunft zu meistern. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.